Geschmack, Geheimnis und Verrat. Im True Crime Küchenpodcast von Jörg und Dietmar geht es um Geschmacksgeheimnisse und ihren Verrat. Seid gespannt! Dann sage ich mal herzlich willkommen zu Geschmack, Geheimnis und Verrat.
Hallihallo.
Jörg, ich freue mich sehr, dass du wieder zu Gast bist.
Mein lieber Dietmar, ich komme noch immer gerne.
Ja, und wir auch heute in Episode 4 über ein Verbrechen reden, über einen leckeren Wein und ein spannendes Gewürz.
Ja.
Mal
wir
so grob, würde ich sagen.
In Folge 4 bei Nummer 4. Also wir wären jetzt ja quasi in der richtigen Reihenfolge, habe ich da recht?
Ja, verrückt, ne?
Wie haben wir das jetzt geschafft?
Weiß ich auch nicht. Egal. Wir freuen uns
einfach. Auf jeden Fall.
Ja, lass doch mal zurückgucken. In der 3 hatten wir das erste Verbrechen. Das Verbrechen hieß Margarine.
Ja, das Verbrechen und die Lösung hieß Butter.
Ja. Ja. Und die Bäuerin freut sich. Oh, das fand ich doch so ein schönes Statement von dir am Schluss vom Podcast, was ich dann auch gleich mit in die Überschrift reingenommen habe. Ja, ganz schwieriges Thema, über das wir geredet haben. Und wer es noch nicht gehört hat, der sollte mal reinhören. Unüberraschenderweise, ganz klares Statement von Jörg, wo die Reise hingehen soll.
Also eben natürlich unüberraschend. Also das, wer mich kennt, der weiß, wofür ich stehe. Für Butter.
Ja, hast du auch, wenn du aktiv gekocht hast, immer noch, also Öl ist ja das eine, aber ein Block Butter war auch immer am Start.
Ja, einmal natürlich wegen dem Geschmack und zum anderen, je nachdem, so wie du die Soßen machst, mit kalter Butter kriegst du immer eine schöne Bindung hin, eine schöne Sämigkeit. Und das hat natürlich nicht nur geschmacklich, sondern auch technologische Auswirkungen.
Ja, eine geile Konsistenz halt, ne? Das ist so schön auf dem Teller glänzt und... Ja, ich kriege schon wieder Hunger. Wir kommen ja auch ein paar Tage später raus. Das gibt ganz einfache Gründe. Ich kenne aktuell keinen Menschen, der so beschäftigt ist wie du.
Unglaublich.
Nee, ohne Scheiß.
Ja, das ist jetzt die ehrliche, ehrlich gesagt, ja. Wir sind alle momentan bei uns im Unternehmen sehr, sehr beschäftigt. Ich hätte es jetzt auch anders ausgedrückt. Wir haben hier heute einen Wein dabei, der eher zur kühleren Jahreszeit passt. Deswegen haben wir noch 2 Wochen gewartet, damit die Temperaturen sinken und der Wein besser passt.
Und du hast im Vorgespräch gesagt, du hast dir doch einen roten gewünscht, so viel sei schon verraten. Und er hat gesagt, du bist so ein lieber Kerl, Jörg. Was ich so sage, heißt ja nicht, dass Leute das dann auch noch irgendwie wahrnehmen oder.
Aber ich nehme dich doch ernst.
Mir noch einen Wunsch erfüllen. Also ich war wirklich. Ohne Quatsch. Ich war zart gerührt, dass du nicht gesagt hast, weil meine Frau, lass das auch verraten sein, meine Frau hatte beim Anblick der Flasche gleich schon mal Sektgläser rausgeholt und wir gesagt, nee, andere Richtung.
Ja.
Ja, macht, ja, muss man ja, einfach so zur Kenntnis nehmen.
Okay. Nee, aber tatsächlich, ja, wir sind sehr, sehr, sehr beschäftigt momentan, weil wir unser Geschäftszweig jetzt noch in die Richtung ausweiten, dass wir den stationären Einzelhandel anfangen zu bedienen.
Eine Sache, gegen die du dich ein bisschen gewehrt hast.
Absolut.
In der Vergangenheit. Und ich denke mal, dass das Verrückte bei euch ist ja, dass ihr aktiv angesprochen werdet.
Ja, also es
während
ist ja nicht
andere versuchen, mit Außendienstleuten in Geschäfte reinzukommen, wirst du einfach angerufen und gesagt, wann kommt euer Zeugs?
Ja, das ist so. Ist ja nicht so, dass ich den Handel nicht will. Es ist eher so, dass wir müssen ja auch bereit sein dafür, dass wir den Handel bedienen können. Und der Plan war halt eben, dass wir so mit 1 oder 2 Läden da mal anfangen und so mal uns rantesten, wie sowas überhaupt funktioniert. Man muss ja die Ware auch da haben, um das ausliefern zu können. Und man muss mal wissen, wie kann man es präsentieren und wie ist überhaupt das Handling, wie funktioniert das überhaupt im Lebensmitteleinzelhandel. Und nachdem wir jetzt den dritten Store beliefert haben und das so bekannt wurde, dass wir den Einzelhandel jetzt auch bedienen, kommt jetzt aus jeder Ecke eine Anfrage und plötzlich wollen alle unsere Produkte haben. Das ist gigantisch. Weißt du, du sitzt da und du freust dich so, dass die Menschen so begeistert von deinem Produkt sind und alle das haben wollen.
Und viele Leute kennst du ja auch einfach in einem anderen Kontext halt, ne? Also die großen Leute, die hier halt Handelsunternehmen betreiben, die dann bei dir auf einmal aufschlagen
ja,
und sagen, Jörg, Ich brauche deine Gewürze.
Ja, aber schön ist halt eben, dass wir das jetzt nicht so machen, dass wir mit der Gießkanne übers Land gehen und jeder, der will, darf unsere Produkte haben. Das machen wir nicht. Wir suchen uns tatsächlich die Lebensmittelläden, die Stores, die Feinkostläden. Wir suchen uns das gezielt aus, dass wir das auch ein bisschen breiter streuen, dass wir jemandem, der eben unsere Produkte hat, auch einen gewissen Umsatz zusagen können, ohne dass wir jetzt in der Kleinstadt 5 Geschäfte bedienen und jeder nur ein bisschen von dem Kuchen dann eben abbekommt. Und möchten dann natürlich auch, dass entsprechend die Präsentation dann ist. Und wir haben ja eine enge Zusammenarbeit und wir freuen uns halt immer, wenn wir irgendwen beliefern, der vielleicht auch ein Produkt selber produziert, was wir dann wieder irgendwo aufnehmen können. Und es ist immer so ein Geben und Nehmen. Und mit allen, mit denen wir zusammenarbeiten, möchten wir immer gerne zusammenarbeiten. Und das muss immer Spaß machen. Und das macht es momentan. Es macht mega, mega Spaß.
Als ich das gesehen habe, habe ich mich als erstes gefragt, wie ist das, wenn man seine Tochter überlebensgroß auf so einem Pappdisplay sieht?
Krass, 2 Meter. Nicole, dass die mal 2 Meter groß wird.
Ja. In Original, na, das klingt jetzt gut. Sie soll ja auch gesehen werden, sage ich mal so.
Deswegen,
aber 2 Meter ist natürlich ein Wort.
Ne? Ja, das ist krass. Ich dachte, die ist so lebensgroß. Es war also geplant, da wird ein Aufsteller gemacht. Wir sprechen hier von Galeria in Trier, dass wir einen Aufsteller machen. Nicole lebensgroß. Und ja, das Regal war halt eben jetzt, glaube ich, 1,70 hoch und diese Pappfigur von Nicole sollte eben dieses Regal etwas übertreffen von der Höhe. Und naja, das ist Nicole 2 Meter groß. Und ja, auch schön.
Ja,
das steht ihr gut.
Ja. Ich finde das, das sind so diese verrückten Momente, ne? Die das, also ich meine, du bist voll eingespannt, du hast die ganzen Projekte, die abgearbeitet werden müssen, aber dann hat man halt auch so, ja, so skurrilen Moment oder wie man das nennen will, wenn man dann halt seine Tochter so in überlebensgroßer Pappe im Galeria sieht.
Ja, wir haben ja von der Entwicklung und von der Idee, von der Konzeption, von dem Regalaufbau bis, also wir haben sie ja wachsen sehen.
Okay.
Es ist ja nicht, dass sie auf einmal da stand. Wir haben es ja kommen sehen.
Ja. Sagen wir mal, aktuellen Stand, wie sieht's aus mit der Showküche?
Sehr gut. Wir haben am Montag das Küchenteam gehabt, die haben alles aufgebaut. Und jetzt steht soweit alles. Jetzt ist, glaube ich, am Anfang nächster Woche ist noch die Einführung in die Elektrogeräte. Und dann ist einmal noch Großreinemachen angesagt. Und wenn wir die Beleuchtung installieren und wenn dann alles soweit steht, dann, ich denke, so in 3 Wochen können wir auf jeden Fall anfangen, dass wir die ersten Videos aus unserer neuen Show- und Filmküche raus produzieren und
ja, sehr cool. Können. Und auch wieder ein Meilenstein.
Naja, schön.
Ja, eins nach dem anderen.
Freuen uns drauf.
Bei den Produkten war für mich, Meilenstein ist jetzt ein großes Wort, aber ihr seid Richtung Soße gegangen.
Ja.
Richtung Soßen, um genau zu sein.
Currywurstsoße, Schaschliksoße, Pilzrahmsoße.
Alles, was an die niederen Instinkte appelliert, wenn ich das so sagen darf.
Das, ja, also Currywurstsoße war ja klar, das musst du ja irgendwo haben. Du brauchst ja eine Currywurstsoße und unsere ist also komplett ungesüßt. Das ist quasi nur die Würzung und die Bindung kommt über Tomatenpulver. Und wir haben die tollsten Sachen ausprobiert, womit man die anrühren kann. Also klassisch natürlich Wasser und dann, wer will, gibt da noch Zucker oder Ahornsirup oder was auch immer für Süßungsmittel dazu. Wir haben es mit, wir haben Fanta warm gemacht, eine Limonade warm gemacht. Wir haben
die mit F anfängt, das interessiert ja niemand. Du kannst ruhig alles sagen. Der Coca-Cola-Konzern
eine wird, fucking Limonade warm
wird
gemacht.
Uns nicht,
wir haben nicht sponsoren. Wir haben ein, man weiß es nicht.
Ja, also
wir
sponsert
haben,
uns.
Frage, ob man es will. Wir haben eine Cola warm gemacht, wir haben Orangensaft genommen, wir haben Mangosaft genommen und mein persönliches Highlight war Apfelsaft und Apfelmus warm gemacht und dann das Currywurstsoßenpulver eingerührt. Das war schon spannend. Das kamen tolle Sachen bei raus. Und Pilzrahmsoße, also eine Rahmsoße, laktosefrei, glutenfrei ist eh alles bei uns, wo in erster Linie Steinpilze und Shiitake-Pilze mit drin sind, die wirklich so einen Bums bringen und wirklich nach Pilzen schmecken. Schöne Pfeffernote. Und aber mein Highlight ist die Schaschlik-Soße. Das ist gut gelungen. Also Schaschlik für Fleisch, so mit Speck, so mit Zwiebeln, so klassisch, wie man es kennt. Oder natürlich auch, man kann es, haben wir auch gemacht, mega lecker, mit Gemüse. So Sellerienwürfel geschnitten, Zucchini, Paprika, alles, was einem so vor die Finger mit F
ja, kommt. Und dann abgebunden mit der Soße dann halt, mit der Schaschlik-Soße.
Genau, ab da Wasser drauf, Schaschlik-Soße drauf, umrühren, 10 Minuten, lässt man es dann ein bisschen quellen. Das ist fertig und lecker.
Meine Güte, du legst schon wieder los. Ich glaube, wir müssen unseren Zuhörern mal ganz kleine Pause gönnen, die wir dafür nutzen, schon mal mit dem Wein anzustoßen.
Wo wir aber nicht sagen, was es ist.
Nee,
aber liebe Leute, ihr könnt ja schon mal zuhören, wie der Wein klingt.
Der klingt schon mal gut, glaube ich.
Ja, zum Wohl.
Ja, zum Wohl. Und draußen wird es kühler. Wir haben schon die ersten Pflanzen reingeholt von der Terrasse. Also so ein bisschen Richtung Rotwein geht es ja schon jetzt. Aber du bist eigentlich gar kein Rotwein-Freund, ne? So, oder bist du ein Rotwein-Freund?
Doch.
Weil bei mir hat das gewechselt. Ich war früher nur Rotwein und mittlerweile bin ich eigentlich fast mehr ein Weißweintrinker. Aber ich freue mich riesig über den Roten hier.
Wo wir nicht sagen, dass wir jetzt einen Roten im Glas haben, was wir später erst verraten wollen.
Doch, ich habe es schon einmal verraten.
Ja, ich glaube auch.
In Minute zwei habe ich schon Rot gesagt.
Aber in der Tat, also ich hatte eine Phase, wo ich überhaupt keinen Rotwein getrunken habe. Da habe ich mich mit Rotwein noch nicht so identifizieren können. Das war so ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, dann das war so mit 14, 15. Nein, war nur ein Scherz. Ein Witz. Natürlich nie. Das wird nie. Nein.
Nein. Und außerdem gab es zu der Zeit an der Mosel auch gar keine Rotweine.
Aber wir hatten ein Edik. Nee, ist egal. Nee, es
wir
gab
hatten
keine.
Ein Edeka. Komm.
Und
und ich kannte die Kassiererin und ich durfte da mitnehmen, was ich wollte.
Ja, das ist doof. Nee, egal, wollte ich gar nicht
drauf hinaus. Wenn ihr jetzt einen längeren Piepton hört, dann, weil wir das jetzt rausgenommen
haben. Nee, mein lieber Dietmar, jetzt aber nein, ganz, ganz ernst. Rotwein muss man sich so ein bisschen reintrinken. Und so im Laufe der Jahre habe ich den Rotwein immer mehr schätzen gelernt und lieben gelernt und hatte dann auch eine Phase, wo ich eigentlich kaum noch Weißwein getrunken habe, weil ich mich damit auch gar nicht mehr auseinandergesetzt habe. Das kam dann aber irgendwann wieder und mittlerweile, du weißt, im Alter, wenn so die Reife kommt, man das Verständnis für vieles mehr aufbringt, dann kommt man auch in eine Phase, wo man sich mit Rotwein und Weißwein auseinandersetzen kann. Und in der befinde ich mich jetzt. Und von daher kann ich beides genießen.
Was ein schönes Wort.
Und sollte ich mich mal für einen Rotwein nicht entscheiden können und für einen Weißwein nicht entscheiden kann, dann, was hatten wir letztens hier? Dann gibt es ein Rosé.
Ja, genau. Dann gibt es wieder die Piratenbraut oder was auch immer. Und wenn ich weiß, von wem wir reden, einfach mal
die anderen Folgen anhören.
Genau, so sieht's aus. So. Du hast natürlich auch, bevor wir zum Küchenverbrechen kommen, was ich ganz spannend finde heute, du hast auch natürlich wieder ein Gewürz mitgebracht, eine Gewürzmischung.
Die Nummer 4, Orient, genau.
Ja.
Nummer 4, orientalische Nacht.
Mit welchen Hauptnoten?
Ja, Hauptnote, also man kann es sehr schwer erriechen, wenn man die Nase reinhält, weil es sehr kompakt ist. Es ist ein Hauch Kreuzkümmel drin, es ist natürlich auch Paprika drin, es hat ein bisschen Chili, aber hat auch vor allen Dingen Kaffeepulver.
Ernsthaft?
Ernsthaft. Und das Kaffeepulver rundet so den Geschmack und das Aroma so wunderbar ab. Es ist nicht dominant. Es sind viele, die sagen, oh, das ist irgendwas, was riecht denn da? Was ist das? Das Kaffee. Ah ja.
Die sagen, ah das ja. Macht
ja,
die
weil sagen es dann nicht, in dem,
wie kommst du denn auf so einen
nein,
Quatsch?
in dem Moment, wo ich sage, es ist Kaffee drin, dann erkennen die auch diesen Geruch.
Klar.
Aber du kommst ja in erster Linie erstmal nicht drauf, dass da irgend so einer da auf die Idee kommt und macht Kaffee in eine Gewürzmischung rein.
Ja, du schon.
Ich schon, so, kein Problem.
Ne? Ernsthaft? Und, du hast und, die Gewürzmischung entwickelt und wusstest dann, Kaffee fehlt?
Nein, ich habe ganz bewusst ein orientalisches Gewürz machen wollen mit einem ganz bestimmten Geschmacksprofil. Und zwar ist damals im Catering haben wir so eine Serie, wir hatten einen Abend, wo so ein bisschen orientalische Sachen gefragt waren. Und mir hat was gefehlt, um so ein bestimmtes Aroma. Eigentlich ging es um Fisch. Und man kann schon mal so ein Lachsfilet so mit bisschen Espresso beizen und hat dann so ein besonderes Aroma. Und ich wollte das eben nicht zu stark, sondern ich wollte es einbinden in so orientalische Noten. Und dann habe ich so die bisschen rumexperimentiert und habe dann diese Gewürzmischung gemacht. Und die kam so gut an und die hat sich tatsächlich unverändert so gehalten, genauso wie sie jetzt da ist. Und wir hatten heute Morgen noch einen Termin, wo ich sehr, sehr erfahrenen Koch und mittlerweile Küchendirektor unsere Produkte gezeigt habe und der hat es gerochen. Er hat gesagt, oh, das ist wie eine Bombe, die da aus der Dose rauskommt. Ja, das macht Spaß.
Das ja, ist schönes, ja, aber schönes ich finde das total spannend, dass praktisch das Grundgerüst schon, da war schon klar, dass du was um den Kaffee rumbauen wirst. Also es war nichts, was dir irgendwie fehlte, sondern wusstest von vornherein, du willst diese Noten reinhaben.
Ja, Lorbeer ist halt auch drin und Lorbeer ist so auch was typisch im Orient gerne mit verkocht wird und die Kombination von dieser erdigen Würze vom Lorbeer und dem Kaffee, der tausende von Aromen auch hat. Und das harmoniert halt mega.
Ich habe da total Bock, das auszuprobieren. Bei welchem Gericht als erstes?
Also es war ja gedacht mal für Fisch, passt sehr gut.
Okay. Also auf den Couscous auf den Lachs oder auf den Kabeljau
ja,
auch,
oder,
die hellen oh, Sachen auch? Nee,
auch, ne? Sicher.
Meinst du?
Ja, immer.
Ja, guck kritisch.
Also Forelle würde ich jetzt nicht drauf machen. Aber Lachs oder Doradenfilet und dann ein bisschen Couscous angemacht und dann so Lauchzwiebelchen reingeschnitten und ein bisschen, wer es mag, Koriandergrün, wer es nicht mag, macht einfach Petersilie rein und so ein bisschen angemachten Naturjoghurt mit dazu.
Alles klar. Wer jetzt nicht so mit Fisch kann, was macht der?
Ja, Hühnchen, es gibt da so einen Klassiker der orientalischen Küche, der jetzt so momentan total in ist, Shakshuka.
Mhm, erzähl mal.
Ja, das ist quasi Tomate, Paprika, alles so geschmort in so einem großen Topf. Und dann kannst du halt mit Chili reinmachen oder lässt ein bisschen raus. Oder das Gericht wehrt sich eben nicht. Es ist quasi wie so ein großer Gemüseauflauf mit Schwerpunkt Tomate und Paprika. Und da nehme ich dann als Würzung unsere orientalische Nacht. Und dann kommen ja dann so Eier obendrauf, die werden aufgeschlagen und kommen dann, wenn das Gericht fast fertig ist, werden die einfach locker obendrauf gesetzt und dann wird das nochmal in den Ofen geschoben, dass die Eier dann stocken und dann wird das Gericht so mit diesem gestockten Ei eben serviert.
Sehr cool.
Das ist, und dann ein schönes Brot dazu und dann gehen alle so mit dem Löffel durch diesen einen Topf mit dem Brot.
Ja, ja, klar. Den kannst du dann fast wieder so zurück in den Schrank stellen,
weil das Ding ist
wahrscheinlich glasklar, wenn du eine Glasauflaufform hast. Das ist ein glasklares Teil danach. Das glaube ich dir gerne. Ja,
und ansonsten, die Hähnchenbrust schmeckt auch sehr gut, gewürzt damit. Es ist ein anderer Gemüseauflauf. Es ist total vielfältig. Also wir machen jetzt unsere Gewürzmischung nicht so, auch wenn der orientalische Nacht draufsteht, dass du unbedingt irgendwie was Orientalisches damit machen musst.
Nee.
Was mir persönlich total gut schmeckt, mach mal ein Rindersteak mit orientalischer Nacht und leg das mal auf den Grill.
Mhm.
Das schmeckt nicht wie Tausend und eine Nacht. Es schmeckt halt mal anders richtig gut. Es gibt mal so eine komplett andere Note und zu Rindfleisch passt es halt super.
Dann haben wir jetzt schon Fisch, vegetarisch, Hühnchen, Rindfleisch.
Ja.
Also ein Alleskönner, wie immer.
Ja, also ich kann mir jetzt auch vorstellen, so gewisse Eintöpfe damit zu machen. Also macht mit unseren Sachen, was ihr wollt. Also springen ja nicht aus dem Topf raus, du kannst ja machen, was du willst. Und es gibt nichts Schöneres, als in der Küche zu experimentieren. Und du kannst ja auch nichts falsch machen. Außer du nimmst Margarine.
Ja, genau. Oder am Schluss wird es dann halt immer noch herzhafter Smoothie. Nee, aber wir haben eben, als wir uns getroffen haben hier vor der Aufnahme, habe ich gesagt, dass ich jetzt Cheatcode Berlin, über den wir dann irgendwann auch mal reden werden, Cheatcode Berlin nehme, um damit Pilzrührei zu machen. Was wahrscheinlich nicht seine Urbestimmung war, aber Jörg sagt, super Idee, passt.
Natürlich, Pilze, das Zielgut Berlin, ist unser Klassiker für Buletten und,
ja, eben.
Und Spießbraten das, und Schwenksteaks. Das steht
auch drauf hier für Buletten.
Ja, so, aber Pilze mögen doch auch, einfach, genau. Pilze mögen doch diese schöne rustikale Note und das Muskat, bisschen Kümmel und das in Verbindung mit dem Ei, ist mega.
Ja, siehst du. Und ja, deswegen, ich wollte nur bestätigen, wenn du sagst, Freunde, es ist eigentlich immer nur, also es ist dafür gemacht, Richtung orientalisch, aber schmeißt es aufs Steak, schmeißt es aufs Rührei, whatever, ja. Probiert es einfach aus.
Ausprobieren.
Genau, habt einfach Spaß dran, die neuen Sachen, also neue Geschmäcker zu entdecken.
Genau, als Druff.
Als Druff. Schönes Motto. Oder ja, vielleicht auch noch so, mal eine Gewürzmischung.
Also als Druff, glaube ich, sagt man irgendwie so in der Pfalz. Ich will jetzt keinen Übergang herleiten, aber...
Du willst jetzt keinen Übergang herleiten?
Wäre fast schon einer geworden.
Ja, wenn wir erst über den Wein und dann über das Verbrechen reden wollen, dann leiten wir jetzt ein. Als Druff ist pfälzerisch. Wir haben was Schönes... aus der Pfalz. Ich habe es schon angedeutet, du hast, ich habe irgendwie in einem Nebensatz erwähnt, jetzt kommen wir in den Herbst rein, da würde ich auch mal was Rotes trinken und dann hast du mir gleich den Wunsch erfüllt.
Na klar.
Und hast einen fantastischen Rotwein mitgebracht.
Ja.
Einen St. Laurent, ich verrate es mal.
Ja, tatsächlich.
Er hat also, keinen Saint Laurent mitgebracht.
Also das ist ein St. Laurent. Es gibt, ich weiß, dass du es weißt.
Ja, und er war positiv überrascht, dass ich es weiß.
Ja, es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Menschen, die einen Rotwein,
danke.
Die einen Rotwein sehen und denken, der Rotwein ist immer französisch.
Deswegen
und wenn da St. Laurent draufsteht, ist ein Saint Laurent. Non.
Non. Monsieur. Nein,
das ist eine Rebsorte, eine tatsächlich sehr, sehr alte Rebsorte schon, die ihren Ursprung in Österreich, Ungarn, Deutschland hat. Und tatsächlich leider fast verloren gegangen wäre, hätte da nicht vor vielen Jahren ein Winzer in der Pfalz die letzten Reben gerettet und die weiter kultiviert und so quasi die Rebsorte St. Laurent vor dem Aussterben bewahrt.
Ich kenne ihn auch nur aus der Pfalz. Also ich kenne ihn aus Österreich und dann ganz lange gar nicht. Und dann so eine Insel in der Pfalz. Da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt.
Ja, der wird also Österreich, Ungarn, Deutschland, viele in der Pfalz, aber auch in Baden. Jetzt
mittlerweile
auch,
wieder.
Auch immer wieder mehr an der Mosel, weil halt eben viele dieses Potenzial dieser Rebsorte auch jetzt wieder erkennen. Der ist, der hat das, was viele Menschen am Rotwein mögen, so diese so Heidelbeer-Sauerkirschnoten, ganz wenig Tabak und hat einen langen, leicht pfeffrigen Abgang, ist von der Säure super eingestellt und wirkt sehr weich und harmonisch. So, das wären jetzt quasi alle Vorzüge, die man einem Wein zusprechen kann, aber die treffen ja tatsächlich auf diesen Wein zu.
Ja,
es ist natürlich so, dass ein St. Laurent nicht bei jedem Winzer auch immer gleich schmeckt. Und genau wie Riesling, viele Rieslinge machen, die auch unterschiedlich schmecken. Aber das, was ich eben so, wie ich diesen Wein beschrieben habe, so ist der halt eben auch. Und so macht der, jetzt dürfen wir es auch sagen, der Jürgen Langenmüller in Hainfeld, der für mich einer der besten Rotweinmaker dieses Landes ist. So macht er eben diesen Wein. Und er ist Urgestein. Und dieses Urgestein an St. Laurent, das ist so, der macht einfach happy. Der gibt dir alles, was du von einem schönen Rotwein erwarten kannst. Und das
macht Laune. Ja, also ich finde, für alle, die irgendwie mit Spätburgunder unterwegs sind und St. Laurent noch nicht kennen, das ist ein Hauch dunkler, ein Hauch kräftiger, wie du es alles schon beschrieben hast, auch ein Hauch französischer, auch wenn er mit Frankreich nichts zu tun hat.
Ne? Genau.
Ein bisschen mehr Schwere hat.
Ja, das ist in der Blindverkostung ein Wein, den ganz viele überhaupt nicht nach Deutschland stecken würde.
Das glaube ich dir sofort.
Weil er so von der Aromatik her so eher schon ins Languedoc, so Frankreich, Spanien unten reinpassen würde. Ne, also wenn du Gäste hast und die sagen, nee, deutsche Rotweine mag ich nicht.
Dann holst du's.
Dann sagst du, ja, ich hab noch ein Glas Spanischen da. Oder hier so einen schönen Französischen, magst du den, dann nimmst du den, dann geht das. Das funktioniert.
Ja, ja. Die kannst du dann schön veräppeln. Ja, das klappt. Definitiv. Weil, wie ich ja gesagt habe, er auch von der Farbe ein bisschen dunkler daherkommt. Wobei ich einfach auch mag, dass wir in Deutschland gar nicht so auf diese, also dass wir gar nicht dran arbeiten, dass er noch dunkler wird, indem wir noch Dornfelder dabei geben oder so, um die Farbe richtig runterzudrücken. Der hier hat einen fantastischen Dunkelrot, schwarze Nuancen, wo man schön durchgucken kann und macht affenartige Kirchenfenster, also super extraktreich. Zeichnet sich wunderschön im Glas ab.
Ja, das ist.
Also der Herbst kann kommen, Freunde.
Also alle, die es jetzt nicht gesehen haben, ich halte mein Glas hoch, der Dietmar schaut es an und beschreibt, was er da sieht. Ja, das ist vollkommen richtig so.
Komm, immer nochmal blinken.
Na komm, einmal noch.
Ich bin so dankbar, dass du den mitgebracht hast, ehrlich. Das ist so ein schöner Tropfen.
Ja.
Absolut fantastisch.
Und das Schöne ist bei dem, du machst den auf, du würdest dem Wein natürlich auch einen Gefallen damit tun, den zu dekantieren. Aber wir hatten das ja gar nicht gemacht, weil wir ja so in Eile waren und gar keine Zeit dazu hatten. Du machst den auf und schenkst den ein und der ist eigentlich gleich da.
Ja,
also den kannst du aufmachen und kannst ihn sofort trinken und der schmeckt. Da musst du nicht so atmen und der muss jetzt in den Dekanter und dann muss der 3 Stunden ruhen. Und
ja, die Freunde klingeln, du denkst, what the?
Ja.
Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und hast aber gleich einen guten Rotwein am Start.
Ja.
Das ist doch mal ein Hack. Ja, weil ich kenne ganz viele, die ich auch mag, die wirklich Zeit brauchen. Das ist auch kein Spruch. Die brauchen wirklich Zeit. Die müssen aus der Flasche raus. Die schmecken auch am zweiten Tag besser als am ersten, wenn noch was in der Flasche geblieben ist. Und er hier war direkt da. Sehr, sehr schöner Tropfen.
Ja, also es gibt ja Weine, also die in Frankreich oder in Italien hat man das häufig, dass die Weine echt 2-3 Stunden brauchen nach dem Öffnen, damit sie sich überhaupt entfalten. Die Weine sind so verschlossen und brauchen einfach etwas Luft, um sich zu öffnen, um sich zu entfalten. Und wenn man so im Restaurant sitzt und dann sieht, wenn so irgendwo am Tisch, dann wird eine Flasche Wein, wird ein Rotwein bestellt und dann kommt der Kellner, macht den auf und dann wird am Korken gerochen, dann wird der eingeschenkt und geschwenkt und dann wird probiert. Und dann wird so ein Rotwein für, keine Ahnung, 160 Euro die Flasche verkauft. Dann wird er getrunken. Der hätte eigentlich am Vortag geöffnet werden müssen. Also ich müsste als Gast einen Tisch reservieren für morgen 18 Uhr und ich hätte gern diesen Wein, mach den bitte jetzt schon auf.
Mal auf, genau.
Weil dann habe ich ein Trinkerlebnis.
Ja.
Und so trinke ich einen Wein, der noch komplett verschlossen ist. Und ich bin ja der Meinung, dass da ganz viele Weine getrunken werden, nicht weil die einfach am Tisch dann gut schmecken, sondern weil die einen Namen haben, weil die ein schönes Etikett haben und weil die entsprechend was kosten. Und dann trinkt man dieses Gefühl, einen teuren, tollen Wein getrunken zu haben beim Essen.
Ja.
Und dann hätte man die Flasche stehen oder ich nehme sie mit nach Hause und trinke sie zu Hause am nächsten Tag und dann weiß ich, wie der Wein gut schmeckt.
Ja, das ist das, was ich dir auch beschrieben habe. Was ich aber auch schon in wesentlich günstigeren Kategorien, auch bei deutschen Weinen, auch schon festgestellt habe. Ne? Dass du einfach aufmachen, trinken, das ist, weiß ich nicht.
Ja, ein guter Trick. Übrigens für alle, die einen Rotwein aufmachen, der dekantiert werden muss. Aber ihr wollt den jetzt und sofort trinken. Es gibt zwei gute Tricks. Den einen, den kann ich mit ruhigem Gewissen verraten. Den anderen, das überlege ich mir noch in den nächsten 2 Minuten. Es gibt solche Weinbelüfter, so die man entweder gleich oben auf die Flasche aufsetzt, die so ein Siebe drin haben, wo der Wein dann kurz zirkuliert und dann belüftet eben aus der Flasche rausläuft, oder welche, die man so übers Glas hält und oben den Wein eingießt, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren, die so ein bisschen so Schlurfi machen. Und das erspart unter Umständen so 2-3 Stunden Dekantieren tatsächlich.
Mhm. Was hältst du davon, ihn einfach nur in ein großes Gefäß zu gießen?
Ja, aber dann muss er doch stehen. Es geht ja um den Sauerstoff.
Ja, stehen muss er schon. Ja, ja. Ja. Aber dann, es gibt ja die klassischen Dekanter, also unten bauchig, oben schlank. Ne? Kommt aber auch keine Luft rein.
Nee, ich aber du musst es den ja bewegen. Also ja, du kannst okay. Hier eine Stunde da sitzen und...
Gut, ja. Ich habe also auch nur unter uns beiden, weil wir hier gerade bei Geheimnissen sind, ich nehme auch schon mal eine Wasserkaraffe oder auch eine Blumenvase.
Das ist doch
eine wurscht. Blumenvase. Doch, ja, aber ja. Die hat halt einen großen Hals, weißt du?
Ja.
Die ist, da ist sofort viel Fläche da, wo der Sauerstoff draufkommt. Und dann gieße ich halt, ich hoffe, meine Freunde hören nicht zu, gieße ich den Wein vorher in die Blumenvase. Und durch diese große Öffnung kriegt er halt richtig viel Luft. Ja. Und das tut ihm total gut. Und dann brauche ich auch vielleicht nur eine halbe Stunde, dass ich den halt trinkfertig kriege. Dann geht er dann zurück. Vielleicht fülle ich ihn dann noch in eine Karaffe um. Aber
ja, das,
Blumenvase geht, servieren sieht ja doof aus.
Das geht nur darum, dass da Luft rankommt.
Ja, aber was sagst du? Kann man machen, oder?
Natürlich kann man. Das ist egal, wie du es machst. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich jetzt
ich will deine Absolution, dass du sagst, Meister, klingt zwar total abgefahren, ist aber okay.
Kannst du in den Eimer reingeben. Er muss nur an Luft kommen. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, dann noch diese zweite schnelle Möglichkeit zu verraten.
Ja gut, tiefer geht's ja nicht mehr.
Es garantiert,
als Blumenvase.
Ich werde es garantiert gleich bereuen. Und vielleicht streite ich nachher auch alles ab und ich behaupte, ich hätte es einfach nicht gesagt.
Dann hast du es nicht gesagt.
So, das Einfachste ist, du nimmst... In dem Fall, wenn wir beide machen einen Wein auf und dann haben wir zwei Gläser da stehen. Der Wein müsste aber dringend belüftet werden. Und dann nehmen wir unsere Gläser und dann schenken wir uns erstmal so ein gutes Schlückchen ein und probieren den und stellen fest, boah, der braucht aber Luft. Und dann nehme ich die Flasche, halt den Daumen drauf und dann schüttel ich die Flasche wie wild. Ich habe ja Luft in der Flasche in dem Moment.
Ja.
Und durch das Schütteln kommt der ganze Wein mit Sauerstoff in Berührung und dann lassen wir den ein bisschen stehen, bis der Schaum sich wieder abgesetzt hat. Und dann wirst du sehen, wie der Wein innerhalb von 2 Minuten entwickelt hat und wie der Wein gewonnen hat. Man sollte es nicht vor Gästen machen.
Das mit der Blumenvase
man
auch nicht.
Sollte es nicht im Restaurant machen. Ich kann dir sagen, ich habe es mit einem Weißwein schon gemacht, was auch funktioniert, und dachte, es hätte niemand mitbekommen, als ich so neben dem Tisch den Weißwein in der Flasche. Aber es funktioniert.
Gab Rückmeldung oder was?
Und gesagt, es gab seltsame Blicke vom Nachbarn. Also egal. Es funktioniert, also man kann es ja für sich zu Hause mal ausprobieren. Man tut dem Wein durchaus was Gutes, auch wenn es sehr rustikal aussieht. Ich habe es nie gesagt. Also ich weiß nicht, wo es herkommt.
Keiner weiß das.
Keine Ahnung.
Und das mit der Blumenvase, das weiß auch keiner aus.
Nee, du musst, wichtig bei der Blumenvase ist, wenn du das Wasser vorher nicht rausnimmst, dann hast du ein Rosé.
Dann wird's sehr komisch, ja. Du kriegst dann so blumig, schlackige Noten. So, jetzt, Leute, also nochmal, was uns hier so inspiriert hat, war ein fantastischer St. Laurent, der Urgestein heißt und von deinem Lieblingswinzer ist?
Jürgen Lergenmüller aus Heinfeld.
Jürgen Lergenmüller. Und wer keine Blumenvase hat, der trinkt den, weil den kann man direkt trinken.
Genau. Darf ich dir noch was nachschenken?
Ja, darfst du auf jeden Fall.
Nee, das ist,
ist ja auch eine Sache, Rotwein darf man ja nachschenken, weißen ja nicht.
Nicht, warum? Muss man da ein großes
Glas
haben?
Wegen der Temperatur. Manche sagen das.
Ach so.
Geht es heute um Weinverbrechen? Ich dachte, wir haben noch was anderes. Du hast einfach egal. Wir reden dann andermal drüber, ob man Weißwein nachschenken darf.
Also ich denke, beim Weintrinken ist es so wie beim Kochen. Es ist erstmal alles erlaubt.
Okay.
Hauptsache es schmeckt.
Gut, der schmeckt hier.
Der schmeckt.
Passt.
Ja, was vielleicht zu dem Wein noch ganz kurz interessant wäre zu erwähnen, er ist ja sehr, er kommt, man weiß nicht genau, ist er jetzt schwer oder ist er doch eher leicht? Er ist so in der Nase eine Wucht, er ist so doch filigran ein bisschen, aber er hat auch Kraft.
Er ist aber und nicht anstrengend. Wenn er zu viel Tannin hätte,
und
dann wäre er mir zu anstrengend.
Er schiebt so alles so nach vorne. Und jetzt kommen wir nämlich dazu. Bing! Wonach hört sich der Wein an?
Ja, dann, wonach hört sich der Wein an?
Genau, was gibt's denn so für ein Lied, wo man sagt, das wäre genau das, was diesen Wein auch mitträgt, mit beschreibt. Und mit dieser Wucht und trotzdem so Eleganz und was so richtig abmarschiert. Und da kam mir sofort in den Kopf Locomotive Breath von Jethro Tull.
Ja, und ich habe dir nicht widersprochen. Ich habe aber, finde der ja auf der Playlist. Er hat's
aber auch nicht gleich zugestimmt.
Nee. Ihr findet es auf der Playlist und meinen Vorschlag wahrscheinlich nicht. Ich hatte aber, was ich total schön finde, du stellst ja mal die Aufgabe, wie hört er sich an? Ich weiß nicht, wie lange du gesucht hast. Ich war wieder in Frankreich unterwegs, dann war ich irgendwie in der Popmusik der 90er unterwegs. Ich fand auch so diesen Druck, den er hat, was du auch so beschreibst. Ich fand auch so Jamiroquai, Cosmic Girl, was auch so ein Song ist, der so einen schönen Druck hat und auch so ein bisschen für mich nach Rotwein klang. Aber dass wir überhaupt drüber nachdenken, das finde ich halt, weißt du, so, dass du so ein Kopfkino hast.
Ja.
Dafür danke ich dir einfach.
Ja.
Und auch selbst wenn ich jetzt so bei Jethro Tull sage, okay, ja, ich will dir nicht widersprechen. Ich sage einfach, okay, ich danke dir für das Kopfkino, das ich hatte. Die ganzen Lieder, die da durchmarschiert sind. Und ich wünsche euch allen, wenn ihr den Wein trinkt, dass ihr dann auch mal überlegt, was denn euer Lied da ist.
Ja, vielleicht, also meine Entscheidung zu Jethro Tull war ja dieses so Rambazamba und gib's ihm. Und ich weiß nicht, ob Jamiroquai mit 14,5% Alkohol zurechtkommt.
Aber das ist dieses Video, wo die mit dem Ferrari und Lamborghini an der Küste langfahren und da ist schon richtig so, bam, das ist, na egal.
Okay, aber Autofahren und Alkohol?
Nein.
Da fahren wir doch lieber mit der Bahn.
Das habe ich doch nur in meinem Kopfkino. Das wäre es doch gewesen. So.
Ja, okay. Also ich würde sagen, wir können dieses Thema Wein jetzt für unsere Hörer jetzt abschließen. Für uns, ja Gott sei Dank noch nicht.
Aber nee, wir haben noch ein bisschen was in der Flasche, ja. Probiert den aus. Der ist richtig, richtig klasse. Wenn ihr die Rebsorte noch nicht kennt, probiert das. Was ein schöner Wein.
Ja, gibt's zu kaufen natürlich direkt beim Weingut Lagenmüller in Burweiler auf dem St. Annaberg. Mega-Location.
Mhm.
Oder im Lagenmüller Online-Shop.
Ja, in den Shownotes auch nochmal verlinkt.
Oder hier bei uns im Podcast-Studio.
Ja, kommt alle vorbei.
Kommt doch rein.
Kommt einfach rein. Wir haben noch ein paar Flaschen da. Wobei, ein paar Flaschen da, das wäre wirklich einer, den ich mir hinlegen würde. Aber jetzt haben wir, das ist ehrlich gemeintes Lobhudeln, Leute.
Ja. Okay, jetzt muss ich aber noch eins wissen. Was stellst du dir denn für nächste Woche vor? Wieder was Rotes? Oder sollen wir was Weißes machen? Es ist ja jetzt Herbst und die Jahreszeit wird kühler. Wenn du was Weißes willst, dann muss es was sein, was kamintauglich wäre. Oder machen mit Rotwein weiter.
Nee. Kamintauglicher Weißwein.
Ja.
Fantastisch.
Jetzt denkst du, jetzt habe ich ihm eine Aufgabe gegeben.
Nee, du warst schon. Lass stecken. Nee, kamintauglicher Weißwein ist doch absolut fantastisches Thema.
Genau. Liebe Leute, nächste Folge gibt es einen kamintauglichen Weißwein. Wer weiß schon, was das ist, der kann ja, man kann ja jetzt mal mitraten, welche Rebsorte und welcher Ausbau denn so
geeignet wäre. Ein bisschen was mit Bouquet oder so. Ja?
Bouquet.
Wir werden es.
Es wird ein deutscher Wein sein, da ist ein Bouquet.
Das ist die Saint-Laurent-Falle, die ich jetzt getappt bin, du.
Ja.
Ich möchte mit dir zum Abschluss noch über unser heutiges Küchenverbrechen reden. Wir sind ja schließlich der True Crime Kitchen Podcast. Und das war sehr süß. Du hast das vorgeschlagen. Ich habe sofort gesagt, auf jeden Fall. Nämlich Jörg kam um die Ecke mit dem Vorschlag, ein absolutes Verbrechen beim Kochen nicht probieren.
Ja.
Und ich so, ja, stimmt eigentlich. Also es gab da noch andere Vorschläge, das kann man ruhig verraten, stumpfe Messer, ja, auch. Aber beim Kochen nicht probieren, das ist so naheliegend.
Ja, man kann, also die, die es machen, können sich gar nicht vorstellen, dass es ohne geht. Ja, ich habe es ja auch des Öfteren schon erlebt, wenn ich so in der Küche gestanden habe bei anderen und da wurde gekocht und es geht überhaupt nicht, dass ich was koche und während des Kochens nicht das probiere, was ich da mache. Ich muss dieses Essen begleiten, ich muss abschmecken, ich muss wissen, in welche Richtung geht's. Ich will einen Einfluss drauf haben. Es gibt in den allermeisten Fällen einen Wein zum Essen oder es wird auch mit Wein gekocht. Dann gebe ich was rein. Dann es gibt so viele. Es ist, Kochen ist ein Erlebnis. Und wenn ich das einfach nur nach Rezept mache und ich mache dann zack, zack, zack und dann habe ich das Essen fertig und stelle es auf den Tisch, dann habe ich halt irgendwas gemacht, aber ich hatte doch kein Erlebnis beim Kochen. Und Kochen muss, das muss auch Spaß machen, das muss so ein, das ist ein Prozess und das Gericht wächst und
ja, du, ist, Leute, ja auch ein, ist ja auch ein Dialog. Also,
es ist Leidenschaft.
Ja, aber du hast ja auch manchmal Sachen, wo du sagst, oh, da musst du noch ein bisschen mehr Salz rein, da musst du noch, musst noch ein bisschen mehr Wumms rein oder da musst du noch ein bisschen mehr Wein rein. Weil du ja auch unterschiedliche Zutaten hast manchmal, ne, die sich einfach variieren.
Ja,
und dann ist es ja auch so diese Kommunikation, dieser Dialog mit dem, was da in dieser Pfanne passiert. Ne? Wenn ich jetzt auf einmal merke, ich habe total viele Röstaromen, dann heißt, ne, weil ich einfach vielleicht auch mal eine Minute zu lange gewartet habe, bis ich gewendet habe. Aber dann heißt das ja auch, ja, was heißt das denn jetzt für das Gewürz? Ne? Also mache ich jetzt ein bisschen mehr rein oder mache ich vielleicht sogar ein anderes rein? Und ist das so nicht die Fraktion, die das ungeschmeckt auf den Tisch stellt? Das sind auch die, die mal nach Zahlen machen, und oder?
Also man kann jetzt sagen, ja, aber es kann doch nicht sein, dass jemand was kocht und ich.
Doch, also ich kenne die auch.
Bestimmt jeder hat das schon mal irgendwo mal miterlebt, dass man am Tisch gesessen hat und da kam das Essen auf den Tisch. Guck mal, hier ist noch Salz oder hier ist dieses M-Dings.
M-Dings?
Ja.
Das M-Dings, über das M-Dings müssen wir
probiert
mal lesen.
Ich hab's noch nicht abgeschmeckt. Dann denke ich mir, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich kann nicht was kochen und kann das nicht währenddessen probieren. Jetzt kannst du, gut, jetzt könnte sein, dass ja, aber wenn ich Schnitzel koche, dann wenn ich Schnitzel brate, dann kann ich ja das nicht alles probieren. Doch, es fällt immer ein kleines Stück vom Schweinefleisch ab, was ich mir plattiere, was ich dann, wo ich die Panierung dann dran mache. Und dann brate ich mir es gibt doch nichts Schöneres, als so ein kleines Schnitzelchen vorneweg schon mal zu essen.
Oder? Ja, und dann kannst du schon mal gucken, wie du das Ei würzt oder würzt du das Ei für die Panade?
Also man kann das Fleisch würzen und dann melieren, Ei, dann die, das ist keine Panade, das ist eine Panierung.
Gut,
Panierung.
Das nächste Verbrechen ist schon am Horizont aufgetaucht.
Und dann die Panierung. Man kann natürlich auch das Ei würzen, was deutlich schwieriger ist, weil sich Gewürze im Ei viel schwerer verteilt als sonst wo.
Mhm.
Ich mache es tatsächlich so, ich mache kein Gewürz ans Fleisch, kein Gewürz ins Mehl, kein Gewürz ins Ei. Ich würze das Paniermehl.
Okay.
Und dann nehme ich ein Paniermehl, entweder kaufe ich das beim Bäcker oder ich sammle zu Hause mein Brot. Und dann ist es egal, ob
es über die Reibe,
Weißbrot, ja, es gibt da so ein
ernsthaft, ich mach das mit der Hand.
Thermomix.
Ach so, nee, ich ziehe das wirklich mit der Hand über die Reibe.
Quatsch, Thermomix rein, alles Brot rein, Deckel drauf, Ohren zu halten und Vollgas.
Okay.
Und dann kommt die Frau um die Ecke.
So, schon fertig.
Ja. Ja, das ist so, der mit jeder anderen Küchenmaschine geht's auch. Also ich lasse das immer durch die Küchenmaschine und ab. Und dann würze ich eben, mach's meistens in den allermeisten Fällen, wenn ich nicht irgendwie eine ganz andere Geschmacksrichtung mit irgendwas haben will, gebe ich unser Stegsalz drauf, weil da hast du Salz in nicht zu großer Menge, eine schöne Pfeffernote, die du ja beim Schnitzel auch brauchst. Und ein bisschen Kräuterwürze und das funktioniert super.
Aber meine Kochliebe, also ich, das aber war kein Widerspruch, aber mein Spaß am Kochen ist dann auch zum Beispiel diese trockenen Brötchen da wirklich mit der Hand über die Reibe zu ziehen. Und ich finde das total, natürlich nicht jetzt für 30 Leute oder 20 Leute, aber wenn ich jetzt eine Handvoll mache für das Abendessen, ich finde das maximal meditativ und es macht mir auch Spaß, einfach die mit der Hand runter zu juckeln und zu gucken, dass die Finger dranbleiben und wie der Berg in der Schüssel größer wird.
Ja, ja.
Also und jetzt, einfach nur, weil du ja gesagt hast, für mich ist das eine andere Variante von ich muss bei dem Kochprozess abschmecken, finde ich auch, ich würde auch kein geschnittenes Gemüse kaufen. Also ich kaufe auch Paniermehl, also Freunde, das will ich jetzt nicht erzählen, aber wenn ich das Paniermehl selber reibe, habe ich auch Spaß dran, das auf der Hand reibe runterzuziehen.
Ja, ich mache das ja auch hin und wieder, aber nicht, wenn ich ein ganz feines Paniermehl brauche, sondern ich weiß nicht, wie viele Reiben du zu Hause hast. Ich habe so halt in verschiedenen, von fein bis ganz grob.
Ja, ein paar habe ich auch.
Und es ist tatsächlich ein Unterschied, ob du dein Paniermehl ganz grob reibst oder ganz fein. Es ist ein anderes Mundgefühl, du machst ein anderes Schnitzel.
Mhm.
Und das finde ich halt mega. Ich habe manchmal gerne Panko kennt ja jeder, das ist so ein grob geraspeltes Weißbrot. Wenn man das fertig kauft, das ist grob geraspelt, es nennt sich Weißbrot, es schmeckt nach nichts. Aber wenn man selber zu Hause vom Bäcker ein Brot trocken und dann ganz grob geraspelt und das als Panierung dann aufs Fleisch drauf, das schmeckt halt anders. Und dann kann ich das auch noch anders würzen. Dann kann ich orientalische Nacht mal zum Schnitzelwürzen nehmen.
Mhm.
Das ist lecker.
Ich hatte sogar letztens grobes Paniermehl, also grob geraspeltes Brot oben auf den Spaghetti. Sehr, sehr geil, weil du hast dann nicht nur dieses, ne, was alle Sinne anspricht, dieses Fluffige, du hast auch noch Crunch.
Ja,
ich fand das sehr geil. Du weißt das schon seit 20 Jahren. Ich hatte das letztens und fand das mega.
Wer hat es erfunden?
Ja, wer hat es erfunden?
Sarah. Die Schwaben.
Ernsthaft?
Ja, Spätzle. Was machen die? Was kommt da häufig auf die Spätzle drauf? Ist Butter mit Paniermehl kommt dann drüber. Da hast du so einen schönen Crunch und dann kommen die Zwiebelchen. Ja. Und
der Italiener hat mir das natürlich als seine Innovation verkauft, ist ja klar.
Also das ist ja entweder haben die Schweizer erfunden oder es waren die Schwaben oder die. Also in Trier gibt es auch vieles, was erfunden wurde. Egal. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, wir waren letzte Woche in Nürnberg auf einer Messe. Und auf der Rückreise, wo es nur geregnet hat, war dann irgendwo auf Höhe von Crailsheim der Punkt, wo mich ein Extremhunger überfallen hat. Kennst du Extremhunger? Das ist das, du blinkst links, das Auto fährt aber trotzdem rechts von der Autobahn runter. Und Google Maps findet automatisch einen Gasthof. Und wir sind dann, also Silvia und ich sind dann in einem kleinen Ort, 3 Kilometer von der Autobahn weg, in einen in einen Dorfgasthof rein. Und du machst die Tür auf und stehst quasi im Dorfgeschehen. Ja, das war ein Tisch,
Du bist der Einzige, den sie nicht kennen.
Genau,
im ganzen Laden bist du der Einzige, den sie nicht kennen.
Ein Tisch, 12 Mann dran gesessen, alle so mit Bierhumpen und Viertele Wein. Und dann waren noch 3 Tische mehr, waren also nur 4 Tische in dem Ganzen. Dann waren da überall so ein paar Leute und ein paar waren am Essen, die meisten waren am Trinken. Und wir durften uns dann irgendwo damit dazusetzen. Und dann gab es eine kleine Karte und es gab Maultaschen, es gab Spätzle mit Linsen und Seitewürst. Ja, habe ich ja gleich bestellt. Und da waren auf diesen Spätzle natürlich auch diese Paniermehlbrösel in Butter geschwenkt drauf.
Ja.
Das war lecker. Also wenn es nicht so weit wäre, ich würde da jede Woche einmal hinfahren zum Essen.
Ja, das sind die Basics.
Ja.
Und auch die kleinen Tricks. Ich finde auch, ne, wie gesagt, das nur am Rande, wenn wir jetzt hier mal exzessiv in diesem Podcast über Paniermehl reden. Wir müssen nochmal einen Paniermehl-Podcast machen. Komplett. So, wir trinken noch ein Schlückskin, würde ich sagen.
Ja.
Und dann,
was machen wir denn noch? Ich bin so gut drauf, wir können jetzt noch nicht aufhören.
Meinst du nicht?
Ja, oder sollen wir noch was machen oder sollen wir jetzt das aufnehmen fürs nächste Mal?
Wir heben uns was fürs nächste Mal auf, ja. Aber wir müssen mehr über Paniermehl, wir müssen mehr über Rotwein reden, das macht so Spaß.
Einmal alle weghören.
Ja, komm.
Ich glaube, das haben
wir. Die Gläser können das auch ab, ne?
Ja.
Das ist, Das ist eigentlich ein schönes Glas. Das ist so ein Allround-Glas, heißen die. Das ist weder rot noch weiß.
Ja. Soll ich dir zum Schluss noch eine schöne Geschichte über Gläser erzählen?
Ja, komm.
Also ganz schnell.
Zum Abschluss.
Wie die ganze Welt ja weiß, sind wir vor kurzem 2 Wochen in Urlaub gewesen. an der schönen Ostsee. Und in Anbetracht der Tatsache, dass an der Ostsee wenig Wein angebaut wird, haben wir gedacht, wir müssen was mitnehmen.
Also ja. Hast du ein paar Kartons ins Auto?
Ich hatte nicht ein paar Kartons, aber wir waren ja 2 Wochen oben, da brauchst du ja schon ein bisschen was.
Ja.
Ich habe Wein mitgehabt, weil wir in einer Ferienwohnung hatten, meine komplette Messertasche dabei, wo natürlich auch ein Kellnermesser standardmäßig seinen Platz hat. Aber was wir nicht hatten, wir hatten keine Weingläser mit.
Mhm.
So, dann habe ich gedacht, gut, Ferienwohnung, da ist ja alles eingerichtet. War auch wirklich eine wunderschöne Ferienwohnung. Da war alles, was du dir vorstellen kannst. Es waren noch Weingläser dabei, aber die waren leider bei IKEA gekauft. Und zwar nicht so normale Weingläser, sondern kennst du die aus diesem ganz dicken Glas, was dann noch so ein bisschen so grünlich eingefärbt ist. Und also ich würde da ja 2 Kugeln Vanilleeis mit Schokoladensoße reinmachen, aber ich käme nicht auf die Idee, das als Weinglas zu verkaufen. Egal. Am nächsten Tag dann Edeka. Ich dachte so, Edeka hat so eine Haushaltswarenabteilung oft und dann, ja, da gab es auch Weingläser, die haben gekostet 1,49 Euro.
Das waren dann die richtig guten.
Es gab nichts anderes.
Okay.
So, es war nicht das, was wir uns vorgestellt haben, aber es war ein Weinglas. Und 2 Tage später waren wir in einem ganz tollen Lokal, Strandhotel. Und haben da an einem Grillabend teilgenommen und haben da natürlich auch Wein bestellt. Und die hatten ganz tolle Weingläser von Schottswiesel.
Mhm. Wir trinken auch aus Schottswiesel.
Und die waren schlank und so kaminförmig oben geschlossen. Also das hochwertige Gläser, ganz toll. Und als wir dann gegessen und getrunken hatten und haben dann zahlen wollen, habe ich dann die Bedienung ganz höflich gefragt, ob denn die Möglichkeit bestünde, diese 2 Weingläser zu kaufen.
Hm. Den Fehler habe ich auch schon mal begangen. Erzähl mal weiter.
Und ich habe gedacht, naja gut, das kostet so ein Glas 10 Euro. Das Hotel macht jetzt einen Aufschlag drauf, zahle ich, keine Ahnung, 20 Euro für ein Glas.
Ja, ist ja auch ein gebrauchtes Glas, ne? Also ist ja aus dem Umlauf.
Und dann wäre mir das, aber ich hätte ja für die restlichen noch 1,5 Wochen von unserem Urlaub, für unseren hochwertigen, sehr guten,
Gläser. Mitgebrachten ja,
Wein auch ein Glas gab, mit dem ich aus Freude den Wein getrunken habe. Das hat 10 Minuten gedauert, dann kam die total nette Bedienung zurück und hat gesagt, tut mir leid, ich bin jetzt am Suchen, ich weiß gar nicht, wo ich in die Gläser drin einpacken soll. Und gesagt, die müssen die nirgendwo einpacken, die nehmen wir jetzt in die Hand und jetzt, wenn ich die haben darf, sagen, ja, also 9 Euro. Da war ich kurz am Überlegen, ob ich 10 Stück kaufen soll. Aber die hätte ich auch nicht tragen können. Egal. Damit wollte ich eigentlich nur sagen, es ist auch wichtig, dass man ein schönes und gutes Glas für seinen Wein hat. Und es war für mich ein ganz tolles Erlebnis, so im Urlaub, in einem so schönen Ambiente, wo eine so nette Bedienung dann mir für 9 Euro ein so hochwertiges Weinglas mit nach Hause gibt. Und mir den Rest vom Urlaub gerettet hat. Mega. Von hier aus nochmal, ich weiß nicht, ob sie das so hört. Vielen Dank.
Du, ohne jetzt deine Geschichte zu kapern, ich war auch in einem sehr schönen Restaurant in Meisenheim. Man kann sich grob vorstellen, wie das Restaurant heißt. Und die haben sehr schöne Gläser mit einer Meise drauf. Ich fand das fantastisch, ist auch ein sehr hochwertiges Glas und ich habe für 2 gebrauchte Gläser, weil ich die auch fantastisch fand, 38 Euro bezahlt, was total fair ist, nur ich habe auch gedacht, ich würde irgendwie so, weil es sind ja gebrauchte Gläser, irgendwie da für 10er was mitnehmen. Nein, ich habe 38 Euro bezahlt und zur Fevo, wenn ich in eine Ferienwohnung komme und die Gläser sind entweder grün oder milchig, habe ich gar kein Problem mit. Ich gehe einfach in den nächsten anständigen Laden, kaufe 2 oder 6, je nachdem, wie die Verpackungseinheit ist, weil ich auch schönen Wein aus einem anständigen Glas trinken will. Das geht nichts dran vorbei.
Jetzt muss ich, dann hören wir wirklich auf.
Erzähl.
Liebe Grüße an meine Schwester und meinen Schwager.
Ja, auch von mir unbekannterweise.
Es geht durchaus, dass man auf dem Campingplatz mit so netten Menschen, wie ihr seid, auch aus einem ganz einfachen Glas einen schönen Wein trinken kann. Es kommt immer auf die Situation und auf den Abend an.
Gut, die werden wissen, was du damit sagen willst.
Ganz bestimmt.
Du, dann lass mich sagen, das war Episode 4 von Geschmack, Geheimnis und Verrat, dem Podcast. Yippie-a-yay, dem Podcast der Genussmanufaktur Trier mit meinem wunderbaren Freund Jörg Stoller. Und ich bin ja der Dietmar Bleck, sollte irgendwie auch klar sein. Heute ging es unter anderem um die orientalische Nacht. Es ging um das Küchenverbrechen, wenn man nicht probiert. Es ging aber auch um Paniermehl, was garantiert auf keinem Skript stand, mit dem wir uns hier heute rumgearbeitet haben. Wir hatten wieder was Wunderbares von Lergenmüller im Glas. Absolut, St. Laurent, bin ich dir ohne Scheiß richtig dankbar, dass du den dabei hattest.
Sehr was, gern.
Was für ein schöner Wein. Also nochmal danke dafür. Ja, Idee und Realisation Blackworks Dietmar Bleck im Auftrag der Genussmanufaktur Trier, Postproduktion der Episode wie immer, Stefan Winter für Media Winter in Berlin. Ich hoffe auch dir, lieber Stefan, ist so ein bisschen das Wasser im Mund zusammengelaufen, was wir alles an Kochtipps und Trinktipps hatten. Musik war wie immer Chill Carrier Time to Go. Ja, wir könnten noch ein bisschen, aber wir gehen jetzt auch mal. Wir hören uns wieder in einem Monat, dann mit einem kamintauglichen Weißwein. Mhm. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Und bis dahin wünsche ich allen eine genussvolle Zeit. Und dir, dass du neben dem ganzen Business, was dich fast ja, umschließt, auch nochmal da und da eine ruhige Minute findest, lieber Jörg.
Ja,
hab eine schöne Zeit.
Sicher, Gläschen Weißwein vorm Kamin, dann komme ich wieder runter.
Alles klar, du. Ich danke dir sehr.
Bis zur nächsten Folge, ja. Lieber Dietmar. Tschüss. Vielen Dank, bye bye.
Ciao.